Universität Hamburg.
Von meiner Seite auch nochmal ein ganz herzliches Hallo zu dieser Tagung. Ich habe leider bisher ja gar nichts mitkriegen können. Ich freue mich deswegen umso mehr, dass das alles aufgenommen wird, dass ich mir schön in ruhigen Zeiten dann bei Tee oder Bier oder so das nochmal alles angucken kann. Mein Thema: Kämpfen im Sportunterricht aus der Schülerperspektive. Das ist mit den zentralen Fragen verbunden. Wie stellen sich Kinder das Kämpfen im Sportunterricht vor? Und für mich die klaren Fragen daraus: Wie komme ich an diese Vorstellung ran? Wie sehen diese Vorstellungen aus? Was fange ich oder dann eben andere Pädagogen oder die damit zu tun haben, mit diesem Wissen dann an? Stephen Gorrard sagt, Forschung soll man so betreiben, wie man in der Realität vorgeht. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie kaufen, dann ziehen Sie alle möglichen Aspekte in Betracht. Also, wie viel Quadratmeter hat das Haus? Wie hoch ist der Kreditzins? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Und auf der anderen Seite alle möglichen qualitativen Aspekte. Wie ist die Wohnlage? Wie sind die Nachbarn? Wie ist die Ästhetik des Hauses? Das nennt er All and Any Design. Das kann ich natürlich bei meiner Forschung zeitlich, finanziell gar nicht leisten. Das heißt, ich konzentriere mich auf gewisse Aspekte, die ich aus den Kindern, mit den Kindern, von den Kindern bekomme. Und hier stellt sich für mich eben die Frage, wie kann ich da forschungsmäßig vorgehen? Wie sollte ich da die Methode wählen? Meiring sagt, wenn soziales Handeln selbst schon Interpretation ist, dann muss der Wissenschaftler natürlich erst recht Interpret sein. Das heißt für mich, mein Verständnis, auf das ich aufbaue, diese Forschung, Unterricht verstehe ich als soziales Geschehen, in dem die Akteure aufgrund ihres individuellen Bedeutungshorizontes das Geschehen interpretieren. Und das heißt für mich, ich muss die rekonstruieren, die Sinnzusammenhänge, Sinnzuschreibung dieser Schüler. Die gängigen Methoden dafür auf qualitativer Basis sind eben Interviews und da die gängigen episodisches, narratives oder beispielsweise das problemzentrierte. Für mich eben das Problem, ich kann nicht etwas mit den Kindern erheben, was sie schon erlebt haben, sondern ich möchte ja Vorstellungen von ihnen bekommen, wie sie sich etwas vorstellen könnten, was sie selber so noch nicht erfahren haben. Das heißt, das Episodische und das Narrative fällt für mich weg, weil es eigentlich auch etwas reflektiert, was die Kinder erlebt haben und dann darüber sprechen. Aber der erzählgenerierende Einstieg und der offene Teil, das ist eigentlich das, was ich da sehr positiv draus finde. Und da ich eigentlich einen sehr umrissenen Problemgegenstand habe, bin ich da sehr weit beim problemzentrierten Interview nach Witzel. Jedoch habe ich mir überlegt, wie kann ich es schaffen, dass die Kinder sich schon zum Interview Gedanken zu dem Thema machen. Also nicht einfach in das Interview starten, sag mir mal, wie du dir das vorstellen kannst, sondern sich im Vorhinein dazu Gedanken machen. Und da habe ich mich bei der Arbeit von Peter Kuhn in seiner Habilitationsschrift inspirieren lassen. Ich habe sie Bilder vorher malen lassen. Das heißt, ich habe ihnen über die Eltern die Aufgabe, als Hausaufgabe quasi gegeben, zu dem vereinbarten Termin: Male bitte ein Bild, wie du dir Kämpfen im Sportunterricht vorstellst. Du darfst deine Fantasie und deine Ideen freien Lauf lassen. Für die Eltern noch der Hinweis: Lassen Sie alles so malen, das Kind, wie Sie es für richtig halten. Sagen Sie nicht, das ist ja nicht machbar oder das ist ganz komisch. Nicht intervenieren, lassen Sie es einfach malen. Der Vorteil für mich, neben dem problemzentrierten Interviewverfahren, dass ich eine bildgeleitete Hervorlockung habe und eben auch gleich einen Erzählstimulus zum Anfang, der so ein bisschen das Eis brechen kann. Ich habe eine Basis, auf der ich mit den Kindern reden kann zum Einstieg und auch immer wieder weitere Fragen auf das Bild beispielsweise zurückspiegeln kann. Wie kannst du es dir konkret vorstellen? Wie wäre das bei dem, was du dir bei deinem Bild gemalt hast, da möglich? Um das Ganze ein bisschen teilzustandardisieren und auch für mich eine gewisse Checkliste zu haben, aber kein Korsett, mir aber gleichzeitig auch klar zu werden, was möchte ich eigentlich von den Kindern erheben, bin ich nach dem SPSS-Prinzip von Helfferich vorgegangen, also einen Leitfaden erstellt, erstmal sammeln, alle möglichen Fragen, die ich zu diesem Thema im Kontext Sportunterricht und Kinder habe, dann prüfen, welche Fragen brauche ich eigentlich wirklich, welche sind nur eigentlich Bestätigungen von Sachen, die ich sowieso schon weiß oder wüsste und welche sind auch viel zu geschlossen formuliert. Und die weiteren S und S, das dann eben sortieren und subsumieren, sodass ich am Ende auf 4 große Themenkomplexe komme, nämlich neben der Kinderzeichnung, die Ausgangspunkt ist, zum einen Kämpfen allgemein. Was ist eigentlich für die Kinder Kämpfen, auch in verschiedenen Kontexten, privat, familiär, mit Freunden, dann natürlich im Kontext Sportunterricht. Den nächsten habe ich genannt Koedukation, also wie können sich das Kämpfen vorstellen mit Jungs, mit Mädchen, zusammen, alleine. Genauso, wie ist es mit Schwächeren zu kämpfen, mit Stärkeren zu kämpfen. Und auch, die Lehrkraft, soll die Lehrkraft mitkämpfen? Kann sie überhaupt mitkämpfen aus der Sicht der Kinder? Ein großer Bereich im Sportunterricht, Thema Sicherheit, Sicherheit und Fairness. Wie kann das gewährleistet sein, sowohl die Lehrerrolle als auch die Schülerrolle? Was können sich die Kinder vorstellen, was die Schüler machen müssten, machen sollten, um da Sicherheit zu gewährleisten zu dem Thema? Und der letzte Bereich, Leistung, Leistungsfeststellung, Leistungsbewertung. Zu Sportunterricht gehört meistens eben auch Notenvergabe. Wie können die Kinder sich das da vorstellen? Soll es überhaupt Noten geben, allgemein und zu dem Thema konkret? Und wer soll das dann machen? Der Lehrer alleine mit den Schülern, die Schüler alleine? Das sind die Fragen, die dann eben zu diesem Leitfaden führten, der jedoch nur zum Einsatz kommt, eben Nachfragen zu stellen, wenn es nicht von den Kindern selber angesprochen wird. Also nicht checklistemäßig abzuhaken, die Frage, die Frage, die Frage, sondern eben nur, wenn es dazu kommt. Beziehungsweise nicht von den Kindern angesprochen wird. Wer sind jetzt diese Kinder? Das Sample, das sind 12 Kinder gewesen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wen will ich eigentlich befragen und was hat das für Auswirkungen? Wenn es zum Thema Sportunterricht sein soll, müssen die Kinder also schon ein gewisses Verständnis haben, was ist Sportunterricht, was ist Schule. Also erste, zweite Klasse ist da vielleicht ein bisschen zu früh gegriffen. Die können noch nicht so ganz einschätzen, was ist möglich, was nicht. Dann, da die Untersuchung in Bayern stattgefunden hat, keine Kinder, Schüler der weiterführenden Schulen, weil da eben monoedukativ unterrichtet wird und das könnte auch Einflüsse haben auf die Ansichten der Kinder, weil das, was sie gewöhnt sind, könnte dann auch das sein, was sie sich nur vorstellen könnten. Dementsprechend habe ich mich auf der einen Seite aus diesen Gründen für eine dritte, vierte Klasse entschieden an der Grundschule und auf der anderen Seite aus pragmatischen Gründen, weil ich eine AG in einer dritten, vierten Klasse geleitet habe, jahrgangsübergreifend und dementsprechend als Gatekeeper es erleichtert hatte, an diese Kinder ranzukommen. Das sind die Kinder, die hier eben mit Ja bei der AG gekennzeichnet sind. Und wie Sie sehen, dritte, vierte Klasse, jahrgangsübergreifend, freiwillig, Sport nach 1. Und nachdem ich die gemacht habe, habe ich mir gedacht, nicht nur um der Sättigung vorzubeugen, wie ist es denn, hat meine AG vielleicht auch einen gewissen Einfluss? Also die AG war spielerisches Kämpfen, zum Großteil eben Spiele wie aus dem Buch von Harald Lange, Silke Sinning. Ganz simpel, Kampfsport unspezifisch. Auf der anderen Seite haben wir auch etablierte Sachen wie Fußball oder Basketball dahingehend verändert, dass es kämpferisch aufgebohrt wurde. Also nicht kontaktfreies Basketball, sondern schön eng dabei. Man durfte festhalten, sich ziehen und zerren, damit es irgendwie zweikämpferischer wird. Immer reflektiert mit den Kindern, wie kann es eben auch unter Regelaspekten dann fair und sicher abgehen. Dann habe ich also noch weitere Kinder einbezogen, indem ich eine weitere Grundschule befragt habe, ob sie da Kinder hätten, die sich zur Verfügung stellen würden für ein Interview, die nicht an der AG teilgenommen haben, auch sonst es nicht im Unterricht hatten. Und das waren da eben 4 Kinder, 4 Viertklässler. Die Interviews haben stattgefunden, entweder in der Schule in den bekannten Räumen oder zu Hause bei den Kindern. Und natürlich so, dass nicht beeinflusst wurde durch Eltern oder Sonstiges. Durchschnitt der Länge 33 Minuten, Durchschnittsalter 9,6. Und eigentlich hatten bis auf ein Kind alle ein Bild auch gemalt. Eins hat es nachgereicht. Bei dem habe ich dann eben gefragt, du hast es ja gemalt, du hast es jetzt aber vergessen. Was war da nochmal drauf zu sehen, wenn wir uns das jetzt ins Gedächtnis rufen? So sahen beispielsweise Erzählstimuli aus von den Kindern. Relativ klar zu erkennen. Lange Haare, kurze Haare. Für mich eben die Nachfrage, sind das Jungen und Mädchen? Ist das bewusst gewählt oder malst du einfach nur gerne längere Haare oder nur kürzere Haare? Auch solche Antworten hatte ich dann. Klar, ich als Mädchen, ich male dann immer nur lange Haare, kurze Haare kann ich nicht beispielsweise. Und auch klar zu erkennen, irgendwas auf einer Bank, zweikampfmäßig und mit Matten gesichert. Das sind schon viele Eindrücke und Erkenntnisse, die ich daraus ziehen kann. Die Bilder selber waren jetzt aber nicht Quantität irgendwie Gegenstand oder sowas, sondern eher, was kann ich aus den Bildern mit den Kindern herausziehen? Hier interessant, ein Mädchen, was nicht in der AG war und auch nicht irgendwie was zu kämpfen gemacht hat, aber es sich irgendwie aus einem Freundeskreis vorstellen kann, irgendwas mit so Karate, Judo, die haben irgendwie so Anzüge an und irgendwas muss da wohl auch mit Gürteln sein. Und wenn man aufsteigt, wechseln die nicht in der Farbe, sondern da kriegt man scheinbar mehrere Gürtel. Und was hier dann auch im Gespräch herauskam, die sprechen sich ab. Also das Kind macht sich Gedanken. Da steht beispielsweise, nicht so doll machen, ich bin noch Anfänger und das Mädchen, ja, aha. Oder auch hier bei dem unteren, keine Angst, ich schlag nicht so doll. Also das Mädchen hatte sich da irgendwie Gedanken gemacht, die Kinder müssen sich auch absprechen. Das kann nicht alles vom Lehrer kommen, sondern die Kinder haben auch eine gewisse Verantwortung, selber sich das abzusprechen und nicht einfach nur zu machen, sondern dann eben auch zu reflektieren, wenn ich Anfänger bin. Ich muss mich nicht auf alles einlassen. Ich kann auch Stopp sagen. Es muss nicht so doll sein. Ein bisschen jüngeres Kind, nicht ganz so gut zu erkennen dann eben, aber irgendwas auch wieder auf einer erhobenen Bank, mit Matte gesichert, Zweikämpfe irgendwo von runterschubsen, auch hier Zweikampf, auch hier enger Zweikampf. Also schon auf jeden Fall mit Kämpfen hat er irgendwas zu tun, miteinander, zu zweit irgendwie sowas. Stand der Auswertung, die Interviews haben Anfang des Jahres stattgefunden und die Auswertung ist jetzt soweit eben mit Max-QDA und qualitativer Inhaltsanalyse, dass ich schon gewisse Tendenzen aufzeigen kann, aber sie ist noch lange nicht abgeschlossen. Deswegen die Tendenzen jetzt soweit in Teilen mit Zitaten, aber ansonsten in Stichworten aufgelistet, weil es sonst zu viel auf der Folie wäre und auch zu viel zu lesen, die ganzen Passagen rauszuziehen. Zum Thema Kämpfen. Was ist denn überhaupt Kämpfen? Sagen mir die Kinder ganz viele verschiedene Sachen, die man dann eben erstmal ordnen muss, auch von den Kindern selber mit den Kindern, die sich dann aber alle eben subsumieren lassen zum Thema Kämpfen. Auch von den Kindern selber schon zuordnen lassen zum Thema Spaß und Ernst. Und bei Ernst ist ihnen dann so, das ist eine ganz enge Schnittstelle, es kann ganz schnell auch aus Spaßkämpfen, die eigentlich als Spaßkämpfe vereinbart sind, ernst werden. Was von denen natürlich nicht gewünscht ist, denn beispielsweise bei Ernst kann es auch um Freundschaften gehen. Streit geht so weit, dass irgendwann die Freundschaft auf dem Spiel steht und das wollen sie natürlich in den seltensten Fällen. Und in den Kontexten verteilt es sich auch, dass es beispielsweise in der Familie ist, besonders beziehungsweise eigentlich überall, wo Geschwister sind. Ein Mädchen hatte keine Geschwister, von denen die interviewt wurde, die hat dann eben auch gesagt, nein, ich habe keine Kämpfe, ich habe ja keine Geschwister. Sie kennt das aber von ihrer Cousine. Und da hat sich auch etabliert, das Bett oder das Sofa als klare Kampffläche von den Eltern, das große Ehebett, dürfte nicht so unverständlich sein. Genauso aber auch die Freunde. Und dann wieder zuordbar, Pausenhof und Straße eher so den Bereich Ernst und Freunde, Familie, da wird es eher spaßiger. Und für mich die Frage, kann auch Sportunterricht oder soll Sportunterricht ein Kontext sein, in dem Kämpfen thematisiert wird? Und dann eben auch die Frage, welche Form. Auch sowas kann und sollte dann thematisiert werden, wo eben die Grenzen zwischen Spaß und Ernst liegen. Aus der Sicht der Kinder beispielsweise, wie diese familiären Kämpfe ablaufen, weil sie ja auch in den Aussagen der Kinder sehr fair bleiben, sehr spaßorientiert sein sollen und dann irgendwie für mich ja auch eine Orientierung sein könnten, wie es im Sportunterricht ablaufen kann. Also irgendwas wissen die Kinder scheinbar, woher auch immer, dass man da nicht zu fest zuschlägt. Man möchte auch keinem mit Absicht wehtun, man möchte nicht ins Krankenhaus schicken, die eigenen Kinder oder Geschwister. Und hier ganz klarer Bezug zu den Merkmalen von Binnack, der Antagonismus fehlt. Also wenn der andere nicht mehr will, nicht mehr macht, dann hört es das spaßige Kämpfen auf und dann wird es von einer Seite eigentlich Gewalt, die ausgeübt wird. Und das können die Kinder scheinbar, woher auch immer, welche Erfahrungen sie dafür brauchen oder sammeln mussten, sammeln konnten, selber schon so empfinden und auch verbalisieren, was für mich irgendwie eine Orientierung sein muss und eine Schnittstelle, an der man weiter forschen müsste. Jetzt zu den ausgewählten Themenkomplexen. Koedukativ kämpfen mit Kindern, mit Mädels, ja, nein. Also auf jeden Fall ganz klares Ja, besonders die Mädchen wünschen es sich. Weil sie sagen dann eben, da kann man wirklich mal zeigen als Mädchen, was eigentlich in uns Mädchen drinsteckt. Wir sind nicht immer nur das schwächere Geschlecht. Und gerade den Jungs kann man dann eben zeigen, wir können auch gewinnen. Nicht immer, aber wir können auf jeden Fall auch gewinnen. Dazu passen auch die Aussagen, kämpfen Jungen oder Mädchen anders. Die Mädchen sagen ja, aber auch nur, weil man es ihnen eher nicht zutraut oder weil sie zu wenig Erfahrung eigentlich darin haben. Beispielsweise da Bezug auch zum Thema Werfen. Sie haben eigentlich dieselben Voraussetzungen, aber es wird ihnen halt zu wenig ermöglicht. Bei den Jungs dann eher, sie kämpfen viel gröber und brutaler. Soll die Lehrkraft mitkämpfen? Die Kinder wünschen es sich, weil es ist auch da spannend zu sehen. Nicht von Haus aus müssen die Lehrer kräftiger sein und immer gewinnen. Und auf der anderen Seite, weil sie bisher auch immer zu selten scheinbar mitmachen aus der Sicht der Kinder und zu häufig drumherum stehen. Ob sie es natürlich dann auch können, weil beispielsweise die Aufsichtspflicht verletzt wird, wenn sie es nicht machen, ist dann ein anderes Thema. Nicht machen möchten sie beispielsweise, weil wenn man dann den Lehrer verletzt, könnte es sein, dass man nachsitzen muss. Oder auch der Unterricht dann ausfällt. Solche Aussagen kommen dann. dem könnte man ja auf eine gewisse Weise mit Regelungen begegnen. Interessant, klar, wenn die Kinder merken, der andere ist stärker, machen sie mehr Einsatz. Auf der anderen Seite, wenn sie merken, der andere ist schwächer, sagen alle, ob sie es machen, ist eine andere Frage, aber sie sagen es alle, sie würden auch alle schwächer machen, um zu merken, dass es fair bleibt. Was können die Schüler tun, damit es fair bleibt, sicher abläuft? Aus Selbstaussagen sich an die Regeln halten, auch auf den Lehrer hören, besonders bei diesem Thema, Rücksicht auf andere nehmen und selber auch geben sich die Verantwortung, faire Paarung zu bilden, wenn sie merken, das klappt so nicht, stopp, neue Paarung und sich gegebenenfalls auch Schiedsrichter geben. Bei der Lehrerrolle, auch logisch, haben die Kinder schon so erfahren, dürfte nichts Neues sein, auf Einhaltung der Regeln achten, Schüler sollen sich aber auch selber in der Pflicht sehen. Vertrauensvolle Schüler können mit Aufsicht beauftragt werden, aber auch da muss man eben aufpassen, nicht alle sind unparteiisch. Und sie wünschen sich auch, dass eben Elterngespräche bei fortführenden Regelverletzungen gemacht werden. Also da eine gewisse Strenge. Das Thema Noten, das ist für mich eigentlich sehr interessant gewesen. Da gehen zum einen die Meinungen auseinander, überhaupt generell Noten, ja, nein. Aber wenn sie gegeben werden sollen, ist für die Kinder ganz klar, dass die größte Gewichtung auf dem fairen Verhalten liegt. Sie haben mir ganz viele Beispiele gegeben. Es kämpfen zwei Kinder 6-mal gegeneinander, 5-mal gewinnt der eine, 1-mal verliert der eine. Und trotzdem hat er nur eine 3 zu kriegen und der andere eine 1, weil der sich ganz unfair verhalten hat und der andere ganz fair. Die reine Leistung steht für sie komplett im Hintergrund. Die Fairness, das faire Verhalten, vielleicht auch gerade bei so einem Thema wie Kämpfen, steht für sie im Vordergrund. Und bewerten, wer soll es machen? Der Lehrer. Die Schüler können sich zwar vorstellen, sowas zu machen, aber viele äußern Bedenken, zum einen wieder bei der Parteilichkeit und sie sehen sich auf der anderen Seite auch Konflikten gegenüber, denen sie aus dem Weg gehen möchten, wenn es Freunde oder auch welche sind, die man nicht so mag, die man dann bewerten soll. Da sind sie froh, wenn man sowas an den Lehrer abdelegieren kann. Und was das Sample eben jetzt betrifft, weil es ja noch nicht verallgemeinerbar ist und noch keine Typisierung und weitere stattgefunden hat, die Kinder möchten kämpfen, sie möchten edukativ kämpfen. Gerade die Mädchen sehen es als Chance. Der Lehrer kann mitmachen, situativ. Und der Lehrer hat auch die Verantwortung dann bei der Notenvergabe. Ein Kind, was dann für mich beispielhaft ist, es kann sich natürlich ganz anders verhalten. Aber durch die Thematisierung sehe ich eigentlich, dass es auf jeden Fall Sinn macht, es zu thematisieren. Scheinbar hat es bisher Kämpfen medial erfahren, in Form von Boxen mit dem Vater. Es scheinbar nicht so besprochen, was da eigentlich gezeigt wird, was Boxen noch alles sein kann. Ich möchte es keinesfalls verteufeln. Das ist ja nur eine Form des Boxens, die es kennengelernt hat. Und scheinbar, wie auch immer ich es gemacht habe, wie es beim Kind angekommen ist über die Spiele, hat es begriffen, dass es auch andere Formen gibt. Das muss jetzt nicht sein, dass mein Konzept das Beste ist und dass das alle übertragen sollten, aber es kann lohnenswert sein, das mit den Kindern zu thematisieren, in welcher Form auch immer, damit sie sehen und lernen können, dass Kämpfen differenziert zu betrachten ist. Ernst wie Spaßigkeit beinhaltet ist. Und das Kind hatte dann auch zum Thema Wettkampf noch weiterhin Gedanken gehegt. Denn ich hatte es gefragt, können Sie sich eigentlich vorstellen, warum Sie denn das alle machen, wenn Sie sehenden Auges in die Faust von Klitschko laufen? Ja, Sie wollen ja alle, dass Klitschko nicht der Beste ist. Das ist für Sie auch das Wettkampfbehaftete. Selbst wenn Sie wissen, da gibt es scheinbar Schmerzen und so. Wettkampf hat irgendwas. Jeder möchte der Beste sein. Und das darf man irgendwie nicht so anerkennen, das, was der andere schafft, das könnte ich auch irgendwie schaffen. Das ist für ihn ganz wichtig gewesen, in dem Zuge, das hat zwar mit Schmerz irgendwie zu tun, aber jeder möchte da irgendwie der Beste sein. Und das lohnt es scheinbar. Aber er kann es sich nicht vorstellen. Zum einen hat er gesagt, er wäre noch nicht so weit, was das Alter betrifft. Und seine Knochen sind ihm dann doch zu lieb. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gut in der Zeit, Peter.